Gnade sei mit euch und Frieden von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Liebe Gemeinde, der Hauptmann von Köpenick. Die Älteren werden sich bestimmt noch an diesen Filmklassiker mit Heinz Rühmann erinnern. Ach, ich frage einfach mal so, wer kennt das? Der Hauptmann von Köpenick. Wow, fast alle melden sich, spricht nicht für den Altersdurchschnitt heute Morgen. Der Hauptmann von Köpenick, ja, die Verfilmung der wahren Geschichte vom Schuhmacher und Kleinganoven Wilhelm Vogt, der sich als Hauptmann verkleidete und damit einen ganzen Trupp gutgläubiger Soldaten an der Nase rumführte, der sie dazu brachte, das Rathaus von Köpenick bei Berlin zu besetzen, kurzerhand den Bürgermeister verhaftet hat und noch dazu die Stadtkasse raubte. Unglaublich. Und das alles nur, weil ihm die Uniform und sein Auftreten eine derartige Autorität verlieh, dass keiner zu widersprechen wagte. Wenn der Hauptmann befiehlt, dann gehorcht man. So war das damals. Heute rückt auch ein Hauptmann in unseren Blick, nicht der Hauptmann von Köpenick, sondern der Hauptmann von Kapernaum. Doch es geht in gewisser Weise um dieselbe Frage. Wer hat das Sagen? Wer hat die Autorität? Wer hat die Macht? Wir wollen diesem heidnischen Hauptmann, diesem Soldaten mal ein bisschen nachspüren, ihn ein bisschen näher kennenlernen, da wir ganz viel von ihm lernen können. Letztlich ist es Jesus selbst, der ihn uns, und nicht nur uns, sogar dem Volk Israel als Vorbild hinstellt, als Vorbild des Glaubens. Wir wollen heute mal direkt so am Predigttext, so Vers für Vers dieser unglaublichen Geschichte nachspüren. Ich denke, die Predigttexte, die Bibeltexte sind verteilt. Lesen Sie ruhig mit, wenn Sie mögen, und zu Hause an den Bildschirmen. Es ist das Matthäusevangelium Kapitel 8 ab Vers 5. Unglaublich. So heißt heute unsere Überschrift und manches in dieser Geschichte ist wirklich erstaunlich, ja beinahe unglaublich. Unglaublich, wie er sich für andere einsetzt. Unglaublich, wie er sich für andere einsetzt. Vers 5. Als aber Jesus nach Kapernaum hineinging, kam ein Hauptmann zu ihm, der bat ihn. Der Hauptmann. Was ist das für ein Mensch, dieser Hauptmann? Er war ein Centurio, das heißt, er war Befehlshaber über 100 Soldaten. Sehr wahrscheinlich war er nicht im Dienst der Römer, sondern des Herodes Antipas. Und in so einer Stadt, in so einer Kleinstadt wie Kapernaum, war er damit einer der wichtigsten Leute dort überhaupt. Der nicht nur einen, sondern viele Sklaven und Bedienstete hatte. Er war Heide, also kein Jude. Das heißt, er gehörte nicht zu Gottes Volk Israel. Und doch hatte er tief in seinem Herzen eine Beziehung zu Gott. Er spürte, es muss einen Gott geben, einen Schöpfer, dem ich und meine Mitmenschen das Leben zu verdanken haben. Und das war der Grund, warum ihm die anderen Menschen nicht gleichgültig waren. Er setzte sich ein für das Wohl der Stadt, für die Menschen seiner Umgebung. Woher wissen wir das? Nun, im Lukas-Evangelium, da lesen wir die Geschichte nämlich ein wenig ausführlicher. Matthäus hat die Sache recht knapp zusammengefasst und bei Lukas erfahren wir noch, als der Hauptmann mit seinem Anliegen zu Jesus kam, da kommt er gar nicht gleich selber, sondern erstmal sandte er die Ältesten der Juden zu Jesus und die sagten dem Jesus über den Hauptmann Folgendes. Die sagten Jesus, er hat unser Volk lieb und die Synagoge hat er uns erbaut. Das ist unglaublich für einen heidnischen Hauptmann. Er hat unser Volk lieb. So sagen die das. Er hilft den Menschen seiner Umgebung. Liebe Gemeinde, das ist eine Anfrage an uns Christen. Haben wir die Menschen unserer Umgebung lieb? Wie denken, wie reden wir über unsere Dörfer, über die Menschen um uns? Haben wir sie lieb oder sind sie uns eigentlich gleichgültig? Sind sie uns egal oder am Ende lästern wir noch über die anderen? Als Christen haben wir einen Auftrag, ihr Lieben. Jesus sagt, ihr seid das Salz der Erde, das Licht der Welt. Und das bedeutet, wir sollten uns interessieren für die Menschen um uns, für unsere Nachbarn, für unsere Dorfgemeinschaften. Suche der Stadt Bestes und betet für sie, sagte schon der alte Jeremia im Alten Testament. Und so können wir von diesem Hauptmann lernen, uns für die Menschen unserer Umgebung einzusetzen. Mir ist eine Frau aus unserer Region vor Augen, die macht das auf vorbildliche Weise. Die hat immer ein Herz für Menschen, die gerade in Not sind. Sie ruft Projekte ins Leben. Damals, als die vielen Flüchtlinge zu uns kamen, hat sie sich um Geflüchtete gekümmert. Dann jetzt in der Corona-Zeit lagen ihr plötzlich die alten Menschen in den Pflegeheimen ganz doll am Herzen, die oft so einsam sind, so wenig Besuch bekommen können und im letzten Jahr ja monatelang gar keinen Besuch. Und als Erdbeerzeit war, im Mai letzten Jahres, da ruft sie mich an und sagt, Mensch, Herr Kochlovius, können wir nicht mal die Pflegeheime besuchen und alle mit Erdbeeren beschenken? Da habe ich gesagt, klasse, das machen wir. Und so haben wir Erdbeerandachten gehalten hier bei unseren Pflegeheimen. Auf so Ideen muss man mal kommen. Oder jetzt hatte sie wieder ein neues Projekt, was sie entwickelt, Telefonpatenschaften, dass man Leute in Pflegeheimen anruft, wenn die das möchten, die alleine sind, die keine Angehörigen haben. Also, da spürt man, die Menschen sind ihr nicht egal. Wie bei diesem Hauptmann von Kapernaum. Unglaublich, wie er sich für andere einsetzt. Das nächste, unglaublich, wie ihm Menschen am Herzen liegen. Vers 6, und er sprach, Herr, mein Knecht liegt zu Hause und ist gelähmt und leidet große Qualen. Bei Lukas lesen wir noch, er ist todkrank. Obwohl dieser Hauptmann zig andere Knechte, Bedienstete, Sklaven hatte, hatte er diesen kranken Knecht von Herzen lieb. Er war ihm nicht egal. Er hatte ihn so sehr lieb, dass er in seiner Bitte an Jesus nicht das übliche Wort für Knecht, für Sklave verwendet, doulos im Griechischen, sondern er benutzt das Wort Pais. Und Pais kann sogar Kind bedeuten. Er hatte also diesen Knecht lieb wie seinen eigenen Sohn. Bei Lukas lesen wir die Worte, dass ihm dieser Knecht lieb und wert war. Man könnte auch sagen kostbar. Nebenbei, manche modernen Ausleger kommen auf die völlig abwegige Idee, dass mit diesem Wort noch so eine ganz andere Art von Liebesbeziehung zwischen diesen beiden Männern gemeint sein könnte. Unglaublich, was man in die Bibel manchmal hineinlegt. Ich halte das für groben exegetischen Unfug. Da ist wahrlich nichts davon die Rede. Im Gegenteil, mit denselben Worten wie hier diese Wertschätzung für den Knecht beschrieben wird. Mit denselben Worten beschreibt das Neue Testament, wie sehr Gott seinen eigenen Sohn Jesus Christus lieb hat. Darum geht es, um einen Ausdruck höchster Wertschätzung. Um solch eine Liebe geht es und um nichts anderes. Und darum setzt der Hauptmann nun alle Hebel in Bewegung. Er möchte dem Knecht helfen. Er litt an fürchterlichen Qualen und Schmerzen. Und dieser Mann liegt dem Hauptmann am Herzen. Weil der Hauptmann Mitleid hat, weil er Barmherzigkeit hat. Diese Liebe setzt in Bewegung. Der Hauptmann findet sich nicht einfach ab mit der Not des anderen und denkt, ach, da kann man doch eh nichts machen. Mein Lieber, ich würde dir ja gern helfen, aber ich bin doch kein Arzt. Was geht mich das denn an? Es ist doch nur ein Knecht. Nein, so ist der Hauptmann nicht. Sondern wenn er mitleidet, dann ist das auch nicht einfach nur ein tatenloses Mitleid voller Jammern und Klagen. Nein, er kämpft für ihn. Er macht das Beste, was er tun kann. Er macht sich auf den Weg. Zunächst schickt er sogar andere, setzt andere mit ein auf den Weg zu Jesus. Herr, wohin sonst sollten wir gehen, haben wir eben gesungen. Er bittet Jesus, ja, er bietet im Grunde, denn die Anrede, die wir hier lesen, Herr, die benutzte man damals für Gott. Herr, Kyrie, Kyrie steht da, Kyrie eleison, haben wir vorhin gesungen. Herr, wie sehr, frage ich einmal uns, wie sehr rührt die Not anderer Menschen unser Herz? Dein Herz, mein Herz. Liegen uns andere am Herzen, dass wir für sie beten, sie zu Jesus bringen? Unglaublich, wie ihm Menschen am Herzen liegen. Unglaublich, Jesus überschreitet Grenzen. Vers 7, Jesus sprach zu ihm, ich will kommen und ihn gesund machen. Das klingt erstmal gar nicht so spektakulär, hat Jesus ja oft gemacht. Nun muss man aber dabei bedenken, dass dieser Hauptmann ein Nichtjude war, ein Heide. Und ganz egal, wie angesehen er bei den Juden war und wie viel er ihnen Gutes getan hat und sich für sie eingesetzt hat, eins ging gar nicht für einen frommen Juden, zu einem Heiden in dessen Haus gehen. Damit würde er selber unrein, so hat man damals gedacht. Und Jesus? Er schert sich nicht um solche Konventionen. Er sagt, ich will kommen, ich werde kommen und ihn gesund machen. Ich komme in dein Haus. Jesus, sind menschliche Regeln in diesem Fall egal, wenn es darum geht, Liebe zu leben, Menschen zu helfen. Und so ist Jesus bereit, Grenzen zu überschreiten und zu diesem Mann nach Hause zu kommen, in sein Haus zu kommen. Vielleicht gibt es bei dir auch manchmal so Grenzen zu anderen, vielleicht auch zu Jesus selber. Jesus ist bereit und in der Lage, diese Grenzen zu durchbrechen, aus Liebe. Und dann sagt Jesus diesen schönen Satz, wir überspringen mal was, Vers 11. Aber ich sage euch, viele werden kommen von Osten und von Westen und mit Abraham und Isaak und Jakob im Himmelreich zu Tisch sitzen. Damit deutet Jesus schon die Weltmission an. Für das Evangelium gibt es keine Ländergrenzen, da gibt es keine kulturellen Grenzen. Jeder ist willkommen. Es ist unglaublich, wie Jesus Grenzen durchbricht. Unglaublich, was da alles passieren kann. Da ist Mission. Jeder braucht Jesus. Jesus will zu jedem kommen. Unglaublich, Jesus überschreitet Grenzen. Unglaublich, diese Demut. Das nächste, Vers 8. Der Hauptmann antwortete und sprach, Herr, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach gehst, also zu mir nach Hause kommst. Der Hauptmann beeindruckt mich. Er, der gewohnt ist, Befehle zu geben, andere zu kommandieren, einer der angesehensten und wichtigsten Bürger der Stadt. er erkennt, dass Jesus weit über ihm steht. Er sagt, Herr, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach gehst. Ja, warum denn nicht? Er war doch ein guter Mensch. Er engagierte sich für andere, für das Gemeinwohl und er interessierte sich sogar für Gott. Was will man denn mehr? Und doch spürt er tief in sich, zwischen Gott und mir, zwischen Jesus und mir, da liegen Welten. Es ist dieselbe Erkenntnis, die Simon Petrus hatte, als Jesus ihm den Fischfang seines Lebens bescherte. Und als er im Boot zu Jesus voller Staunen stammelte, Herr, geh weg von mir, denn ich bin ein sündiger Mensch. Jesus brauchen wir nicht vorzuspielen, wie toll wir sind. All das, womit wir vielleicht vor anderen Menschen glänzen, die guten Noten, unsere Leistungen, unsere Erfolge, die Orden und Abzeichen. Bei Gott können wir das getrost einpacken. Vor Gott können wir auf allen äußeren Glanz und Schein verzichten und doch liebt er uns. Nackig, ohne Fassade, so wie wir sind. Wenn wir das erkannt haben, Herr, ich bin nicht wert, dann sagt er uns, und doch, für mich bist du unendlich wertvoll. Aber solange wir meinen, ach, wir kriegen das alles selber hin, wir brauchen Gott nicht, solange werden wir niemals zu Gott kommen. 1. Petrus 5, Gott widersteht dem Hochmütigen, aber dem Demütigen gibt er Gnade. Also Demut ist gefragt. Nicht so wie bei jenem englischen Theologen William B. Allathurn. Der wurde mal von einem jungen Priester gefragt, sagen Sie mal, wer hat das beste Buch über christliche Demut geschrieben? Prompt kam die Antwort, das beste Buch über christliche Demut? Das hab doch ich geschrieben, junger Mann. Unglaublich, diese Demut des Hauptmanns von Kapernaum. Und schließlich noch, unglaublich, dies Vertrauen in die Macht Jesu. Wir lesen weiter, Vers 8, sondern sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund. Denn auch ich bin ein Mensch, der einer Obrigkeit untersteht und habe Soldaten unter mir. Und wenn ich zu einem sage, geh hin, so geht er. Und zu einem anderen, komm her, so kommt er. Und zu meinem Knecht, tu das, so tut er es. Als das Jesus hörte, wunderte er sich und sprach zu denen, die ihm nachfolgten, wahrlich, ich sage euch, solchen Glauben habe ich in Israel bei keinem gefunden. Der Hauptmann wusste ja aus seiner Lebenserfahrung, was Autorität und Macht bedeuteten. Denken wir nochmal an den Hauptmann von Köpenick. Der wusste, was die Rangabzeichen an seinem Mantel bewirkten. Alle spurten, wenn er was sagte. Stillgestanden, schwupps, standen alle still. Haben Sie gedient? So hat er jeden gefragt. Und der Hauptmann von Kapernaum, der wusste sehr wohl, was ein einziges Wort bewirkt, wenn Vollmacht dahinter steht. Und nun spürt er, dieser Jesus, der hat einen so hohen Rang, der hat eine so hohe Autorität, da kommt kein Vier-Sterne-General ran. Der braucht keine Sterne auf seinen Schultern, weil er selber der Stern ist. Der hellste Stern in der Nacht. Sprich nur ein Wort, sagt er, so wird mein Knecht gesund. Denn dieser Jesus hat einen Rang, eine Macht, die steht über aller Krankheit und über allem Leid, auch deines Lebens. Was für ein Vertrauen Was für ein Vertrauen bei diesem Hauptmann. Denn das ist letztlich das Vertrauen in die schöpferische Macht Gottes. Der hat auch durch sein Wort die Welt erschaffen. Und Gott sprach, es werde Licht. Und es ward Licht. Oder wie es in Psalm 33 heißt, wenn er spricht, so geschieht's. Ich wünsche dir und mir, uns allen, immer wieder ganz neu dieses Vertrauen in die Macht Jesu, ganz gleich, wie es am Ende ausgeht. Er kann. Und auch wenn Jesus unsere Wünsche nicht erfüllt und unsere Gebete nicht erhört, er hat die Macht. Er kann, ob er es immer will, ist eine andere Frage. Er kann und besser als das, was wir wollen, ist allemal das, was er will, auch wenn wir es nicht begreifen und verstehen. So ist der Hauptmann uns ein Vorbild im Glauben und im Vertrauen. Von ihm will ich lernen. So will ich aus diesem Wort unglaublich, das uns heute so viel begleitet hat, will ich zwei kleine Wörter herausziehen. In diesem Wort unglaublich, da stecken ja die beiden Wörter Glaub und ich. Also glaub ich. Ja, ich will. Ich will glauben, wie der Hauptmann. Vers 13, und Jesus sprach zu dem Hauptmann, geh hin, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Und sein Knecht wurde gesund zu derselben Stunde. Amen.